Thema heute, das Potenzial der Schuld. Ich weiß nicht, was dir für Gedanken kommen, wenn du das so hörst. Auf den ersten Moment vielleicht das Thema ein bisschen verstörend. Es verwirrt uns vielleicht so ein bisschen. Potenzial ist ja was Positives, etwas oder meistens etwas Positives. Das ist eine Sache, aus der etwas Gutes entstehen kann. Das Potenzial hat, etwas Großes zu werden, etwas Gutes zu werden. Und auf der anderen Seite die Schuld. Vielleicht geht bei der einen oder anderen schon der Irrlehrer Alarm los, so hoppla, Vorsicht, pass auf, was du sagst. Aber ich möchte dich bitten, ja, werd einmal ganz ruhig und hör mir mal zu und ja, sei gespannt auf das Potenzial der Schuld. Schuld und Sünde ist definitiv etwas Negatives, etwas Schlechtes, das wir nicht brauchen können, an dem wir verzweifeln können, an dem wirklich eigentlich nichts Gutes zu finden ist. Schuld ist etwas, das unser Leben schwer macht, es bedrückt, es zerstört Beziehungen, es kann ein ganzes Leben auf den Kopf stellen, eine Familie verändern, eine Ehe verändern zum Negativen, es kann Verhältnisse zu Arbeitskollegen kaputt machen. Also Schuld ist wirklich etwas Katastrophales und das Schlimmste ist, Schuld zerstört unsere Beziehung zu Gott. Manchmal wirkt sich das sogar so weit aus, dass Schuld unser Bankkonto plündert, dass wir darunter leiden, dass unser Körper daran kaputt gehen kann, weil wir irgendwie versuchen, Schuld auszugleichen mit irgendwelchen Dingen, die uns nicht weiterhelfen, die uns nur kaputt machen. Ja, gerade durch den Sündenfall eigentlich sind all unsere Probleme in diese Welt gekommen und ja, es führt irgendwie immer weiter bergab und macht uns immer mehr kaputt. Wo also liegt in der Schuld, in der Sünde Potenzial zum Guten? Der ein oder andere, der wird vielleicht die Lösung schon so ein bisschen im Kopf haben, denn die Antwort ist die gleiche, die eigentlich auf alle christlichen Antworten zufällt, nämlich das Potenzial der Schuld liegt in Jesus. Jesus ist eigentlich immer die richtige Antwort, wenn es irgendwo eine Frage gibt. Bei Jesus, da finden wir Antworten. Und so auch bei dieser Frage, wo liegt das Potenzial der Schuld? Der Bibeltext von heute, er steht im Lukas-Evangelium. Der Lukas, der diesen Brief, der das Evangelium geschrieben hat, der war ein Arzt, aber kein Jude. Die anderen Autoren der Evangelien, das waren alles Juden, die haben ganz genau gewusst, was im Alten Testament steht, was es zu bedeuten hat und wie Jesus das alles erfüllt hat. Aber Lukas war ein Judenchrist, das heißt, er war eigentlich ursprünglich ein Heide, jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört und hat dann aber Jesus kennengelernt, hat sich bekehrt, wurde verändert und ist auch so zum Volk Gottes dazugekommen. Und so schreibt er das Evangelium von Lukas, Und schreibt es aus einer Sicht, wie es ein Heide vielleicht sehen würde, jemand, der nicht zu den Juden gehört hat. Und da ist es am Lukas sehr wichtig, den Menschen zu zeigen, hey, Jesus, er ist gekommen für alle Menschen. Nicht nur für die Juden, die da in Israel leben, die ursprünglich schon zu der Zeit Abraham zum Volk Gottes dazugehören, sondern auch alle, die drumherum leben. Jeder Mensch auf der Erde soll die Chance bekommen, zu Jesus zu gehören und mit ihm leben zu können. Und so zeigt er den Menschen, dass Jesus wirklich alle Menschen liebt. Dass er nicht nur die religiösen Menschen liebt, die zu seinem Volk gehören, sondern auch die Menschen, die ganz tief im Dreck der Sünde drinstecken und da gar nicht mehr rauskommen. Oder eigentlich können wir das Buch von Lukas zusammenfasst mit einer Aussage Jesu, die Jesus sagt in Lukas Kapitel 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Thema vom Lukas-Evangelium. Und eine Geschichte, die das ganz besonders deutlich macht, die steht in Lukas Kapitel 7 und zeigt uns, worin das Potenzial der Schuld liegt, und wie Jesus damit umgeht. Lukas Kapitel 7. Und ihr dürft gerne mit aufschlagen. Wir lesen die Verse 36 bis 50. Lukas Kapitel 7, 36 bis 50. Es bat ihn aber ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war, eine Sünderin, erfuhr, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege und brachte ein Alabasterfläschchen mit Salböl. Und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend, fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie zu trocknen, sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer es sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau es ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber spricht: Lehrer, rede. Jesus spricht: Ein gewisser Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich meine, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mir mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seitdem ich hier hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, diese aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, jetzt während der Predigtvorbereitung, da hat mich dieser Text sehr bewegt. Und ja, er hat mich ermahnt, aber auch ermutigt. Und ich hoffe und bete, dass ich euch davon ein bisschen was weitergeben kann. Ich finde, dieser Text, der atmet so unfassbar stark diese Liebe Jesu. Da steht jetzt nirgends, dass Jesus diese Frau irgendwie zu ihr sagt: Hey, ich habe dich so unfassbar lieb und ich werde für dich sterben und so weiter. Eigentlich gar nicht. Und trotzdem, zwischen den Zeilen spürt man, wie Jesus seine Liebe ausschüttet zu den Menschen, die da an diesem Tisch sind. Jesus, er ist einfach unverbesserlich. Gerade erst kurz vor diesem Abschnitt, da hat er zu einer Menschenmenge gesprochen, die bei ihm war. Und da saßen normale Menschen, normale Bürger aus jeder Gesellschaftsschicht, da saßen große Sünder, aber auch Pharisäer und Gelehrte und so weiter. Und er hat zu den Menschen gepredigt. Und er hat den Menschen gesagt: Liebe Freunde, ich habe den Eindruck, irgendwie jeder Prophet, den ihr so gerade kennt, irgendetwas passt an ihm nicht. Johannes der Täufer, der soll scheinbar kein Prophet gewesen sein, sagen die Menschen, weil er da in der Wüste irgendwie lebt und sich ganz komisch ernährt, nur von Heuschrecken und so. Die Menschen haben über ihn gesagt, oder die Pharisäer haben über ihn gesagt, dass der muss einen Dämon haben. Der ist psychisch krank, der ist verrückt. Das kann kein wahrer Prophet sein. Jetzt ist Jesus gekommen und auch er war irgendwie kein richtiger Prophet. Und über ihn sagen die Pharisäer, das ist ein Freund der Sünder und der Zöllner, eigentlich ein Freund vom Abschaum der Gesellschaft. Das kann doch nicht sein, ein Mann Gottes, der kann sich doch nicht mit solchen Menschen umgeben, der kann sich doch nicht dauernd im Biergarten aufhalten, würden wir heute sagen. Diesem Vorwurf war Jesus ausgesetzt. Er war ein Freund der Sünder und Zöllner. Eigentlich, so das war der Anspruch der Pharisäer, müsste er mit den Menschen verkehren, ja, die ordentlich sind, die gescheit sind und die gerecht sind, wenn er wirklich Mann Gottes sein möchte. Und Jesus erklärt es ihnen, liebe Freunde, ich bin gerade für die gekommen, die verloren sind. Nachdem er diese Predigt beendet hat, lesen wir das, was wir gerade gelesen haben. Im nächsten Moment geht Jesus zu einem Pharisäer, also zu einem, der ihn kritisiert und der meint, Jesus sollte weniger mit Sündern verkehren und geht zu ihnen ins Haus und legt sich zu Tisch. Er besucht einen gerechten und ordentlichen Mann, einen Pharisäer. Wer waren denn die Pharisäer früher? In unseren Augen ist das Bild des Pharisäers recht negativ behaftet, weil das immer gleich mit Gesetzlichkeit verbunden wird und so weiter, was auch gar nicht so falsch ist. Aber wer waren sie denn wirklich? Die Pharisäer, das war so eine Art religiös-politische Partei. Religion und Politik war damals sehr eng verbunden. Und die Pharisäer, die kamen ja meistens auch so aus der Arbeiterklasse und haben sich für das Gesetz, für das Wort Gottes eingesetzt. Es war ihnen wichtig zu verkündigen, dass eines Tages der Messias kommen wird und sein Volk retten wird. Das war ihre große Botschaft, die sie verkündigt haben. Und sie wollten möglichst gut dastehen, wenn Jesus kommt oder wenn der Messias kommt. Und so haben sie das Gesetz ausgelegt und den Menschen erklärt. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch wirklich alle richtig leben und sich am Gesetz halten, haben sie noch weitere Regeln dazugegeben, die erklären sollten, wie man jetzt ein konkretes Gesetz umzusetzen hat. Und so haben sie Zäune aufgebaut und das hat immer mehr zur Gesetzlichkeit geführt. Und Jesus, er sympathisierte tatsächlich mit den Pharisäern. Er hat sich mit ihnen gesprochen, mit ihnen diskutiert, hat er alles gemacht, wie wir jetzt auch hier in unserem Text gelesen haben. Und die Menschen waren ihm nicht egal. Jesus war wirklich für jeden da. Für den, der verloren ist, der nichts von sich hält, aber auch für den, der alles dafür gibt, ja, irgendwie gerecht leben zu können. Jetzt sitzt er hier am Abendessen bei einem Pharisäer. Und dann kommt es zu einem spektakulären Aufeinandertreffen. Auf der einen Seite der gerechte Pharisäer, auf der anderen Seite eine schmutzige Sünderin. Für wen wird sich Jesus entscheiden? Wir schauen uns den ersten Punkt hier an, die Reaktion auf Schuld. Jesus und die geladenen Gäste, die liegen da am Tisch, wie es damals üblich war, und essen zu Abend und auf einmal geht die Türe auf und eine Frau kommt herein, geht hinter Jesus und fängt an zu weinen und ihm die Füße zu waschen und ihn da zu salben. Dass die Türe aufgeht und Menschen reinkommen, um zuzuhören, das war damals eigentlich etwas völlig Normales. Das hat dazugehört. Wenn zwei Gelehrte, wie es hier der Fall war, Jesus und ein Pharisäer sich treffen, um zu diskutieren, zu debattieren, da war es normal, dass die Türen geöffnet werden, dass Menschen hereinkommen können und einfach mal zuhören können. Aber dass da so eine Frau dann einfach dahin geht und weint und Jesus anfasst, das geht eigentlich nicht. Was tut Jesus? Pharisäer, er erwartet, Jesus müsste jetzt die Security rufen, dass sie die Frau wegschnappt und rausbringt, denn er soll ja sich nicht von einer Sünderin anfassen lassen, das geht doch nicht. Aber sie weint ohne Ende, die Tränen sie befeuchten, die Füße Jesu. Jetzt malt euch mal das Bild vor Augen, wie das ausgesehen haben muss, die Schminke, sie verläuft. Das ist nicht mehr schön, das ist einfach nur ein trauriges Bild, das ist nicht mehr attraktiv, was da passiert. Und so wäscht sie Jesus die Füße, die kleben voller Staub und Schweiß. Die Straßen damals, die waren ja nicht asphaltiert wie heute, das waren Sandstraßen, wo wirklich jedes Sandkorn an den Füßen kleben bleibt. Und das wischt sie alles ab mit ihren Tränen. Als die Füße sauber waren, da öffnet sie auch noch die Haare. Das war damals ein No-Go. Es war Sitte, dass die Frauen schön geflochtene Haare haben. Die durften nicht sie so offen tragen. Das geht gar nicht. Das wäre vergleichbar, wie wenn heute hier im Gottesdienst eine Frau im Bikini sitzen würde. Also so hat das damals gewirkt, nur mal als Vergleich. Das verstößt gegen die gesellschaftlichen Regeln und ist eigentlich Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und jetzt fängt sie an, Jesus die Füße zu trocknen. Der Jesus, der ihr Herr und Heiland ist. Und ihr merkt, für einen rechtschaffenen Bürger wie so ein Pharisäer, dass diese ganze Situation einfach, der hat ganz schön zu schaffen gehabt. Das kann nicht sein. Der Prophet lässt sich da von einer Sünderin anfassen. Man kann sich doch nicht so benehmen. Der Pharisäer ist ganz auf dieser Schiene unterwegs. Er ignoriert diese Frau und kommt damit nicht klar. Er verachtet sie und will nichts mit ihr zu tun haben. Das erwartet er auch von Jesus. Doch Jesus, er ist so anders. Jesus, er strahlt Liebe aus. Nicht nur gegenüber der Sünderin, sondern auch, und das finde ich auch so faszinierend, auch gegenüber dem Pharisäer. Damit zeigt er auch da wieder, Jesus ist für jeden da. Für die Sünderin und auch für die Menschen, die versuchen, gerecht zu leben, die aus jeder Gesellschaftsschicht kommen, aus jedem Glaubensstand. Jedem will er seine Liebe schenken. Er macht keinen Unterschied, sondern er öffnet jedem die Türe. Aber Jesus, er liest diese Gedanken des Pharisäers und der Pharisäer in seinen Gedanken fühlt er sich bestätigt. Er sagt sich, Jesus kann kein Prophet sein, sonst hätte er, das würde er so nicht damit umgehen. Aber Jesus, das finde ich ein bisschen humorvoll auch, Jesus, er bringt direkt den Gegenbeweis und zeigt dem Pharisäer, dass er wirklich ein Prophet ist, denn er liest die Gedanken und antwortet diesem Pharisäer ganz liebevoll. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Bevor wir an dieser Stelle weitermachen möchten, will ich kurz hier stehen bleiben und uns Gedanken machen, was das eigentlich alles für uns heute bedeutet. Auch wir leben heute in einer Welt, die ihren Schöpfer, die ihren Gott vergessen hat. Sünde, Verfehlungen gegenüber Gott, die werden teilweise sogar gefördert und gefeiert. Und das ist echt traurig. Und das können wir nicht einfach so hinnehmen. Aber wie reagieren wir als Kinder Gottes auf so eine Entwicklung? Wie reagieren wir auf Sünder? Wie reagieren wir auf Menschen, die von Schuld beladen sind und die einen Retter suchen, die einen Heiland brauchen, die gerettet werden wollen? Stell dir vor, hier würde eines Tages in den Gottesdienst, in die Gemeinde, ein Pärchen hereinkommen, sie hochschwanger und wir wissen, sie ist in der Jugendarbeit eigentlich dabei, in der Teenie-Arbeit oder sie ist aktiv in der Gemeinde dabei und jetzt plötzlich ist sie schwanger. Oder ein Pärchen, wo wir wissen, der eine, ein wunderbarer junger Mann oder Frau, liebt den Herrn Jesus, möchte mit ihm leben. Jetzt bringt er eine Partnerin mit oder einen Partner, die Jesus nicht kennt und kein Christ ist. Oder der Gipfel, es kommt ein Paar herein, zwei Männer oder zwei Frauen, vielleicht sogar Kinder dabei und setzen sich hier in den Gottesdienst. Wie würden wir reagieren? Wie würden wir damit umgehen? Wir müssen nicht gleich über sexuelle Sünde sprechen. Im Alltag, da haben wir mit ganz anderen Sünden zu kämpfen, auch wo wir einen Heiland brauchen, wo wir einen Retter brauchen. Vielleicht kommt mal jemand, der Steuer hinterzogen hat, nach außen gar nicht so sichtbar und offenbart sich. Oder es kommt jemand, der outet sich und sagt, liebe Freunde, ich habe da und da schlecht über die und die Person gesprochen, ich habe Gerüchte verteilt, das war nicht gut. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen kommen, die Jesus brauchen, die schwer beladen sind mit Schuld und einen Retter suchen? Könntest du die ungewollte Schwangerschaft vor der Ehe, könntest du diesem Paar mit Liebe begegnen? Die Eltern, aber auch das Kind? Ich träume von einer Gemeinde, in der jeder willkommen ist. Ich träume von einer Gemeinde, wo Menschen kommen können, um gerettet zu werden, wo sie einen Heiland finden, einen Retter bekommen und ihre Sündenlast loswerden. Es geht nicht darum, dass wir Sünde irgendwie akzeptieren und tolerieren und sagen, alles ist gut. Nein, es geht darum, dass wir die Menschen zu Jesus bringen und dass sie dort ihre Sündenlast loswerden und Liebe und Gnade erfahren. Darum geht es. Wie können wir das schaffen? Das können wir nur schaffen mit der Liebe Jesu, die er auch hier den Menschen in Lukas Kapitel 7 gezeigt hat. Und darum geht es im nächsten Punkt. Wie bekommen wir denn diese Liebe? Und da geht es um die Erkenntnis der Schuld. Jesus, er versucht den Pharisäer mitzunehmen in seine Gedanken hinein und auch ihm seine Liebe zu schenken und erklärt es ihm ganz liebevoll mit einem Gleichnis. Ich lese die Verse 41 bis 42 nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen beide. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit oder Liebe empfinden? 50 Denare, das wären heute circa 360 Euro. Und damals musste man einen Tag arbeiten, um einen Denar zu verdienen. Das war so der Tageslohn. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen vorstellen und ausrechnen, wie lange die zwei Schuldner hier hätten arbeiten müssen, um ihre Sünde, um ihre Schuld bezahlen zu können. Und die beiden, die haben einen riesen Unterschied an Schuld. Der eine 50, der andere 500 Denare. Der Unterschied ist offensichtlich, aber was vereint denn die beiden? Was haben die beiden denn gemeinsam? Beide Schuldner hier in diesem Gleichnis sind zahlungsunfähig. Egal, ob sie jetzt 50 oder 500 Denare an Schulden haben, beide können sie nicht zahlen. Beide haben sie nichts, das sie bringen können, um es irgendwie ausgleichen zu können. Und das versucht Jesus hier dem Pharisäer beizubringen. Lieber Freund, es ist egal, wie viel Schuld du hast, du bist zahlungsunfähig vor Gott. Du brauchst einen Retter, jemand, der die Schuld bezahlt. Jeder ist vor Gott schuldig geworden von Anfang an. Vielleicht kennst du das Zitat von Tim Keller. Diesen Satz wirst du bestimmt noch öfter hören. Tim Keller schreibt, du bist sündiger, als du je geglaubt hast. Doch das ist nicht die ganze Botschaft. Wenn das alles wäre, dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Das Zitat geht weiter. Du bist sündiger, als du je geglaubt hast und geliebter, als du jemals zu hoffen wagtest. Da war einmal ein CEO, nennen wir ihn Ferdinand. Der wurde in eine Firma eingesetzt, um großen Gewinn zu erwirtschaften. Das Ziel war klar, er soll die Firma weiter ausbauen und möglichst viel Gewinn erwirtschaften. Am Ende des Jahres kommt es dann zur großen Abrechnung und der Eigentümer dieser Firma, er hat sich angekündigt, er wird auch dabei sein und sich das mal alles mit anschauen, die ganzen Zahlen, die da geschrieben wurden. Und am Ende des Jahres versammeln sich alle und sie rechnen und listen alles auf und tragen es in Excel-Tabellen ein und so weiter. Und am Ende steht eine Zahl da. Dummerweise ist das eine rote Zahl. Dieser CEO, Ferdinand, er hat ein dickes, fettes Minus erwirtschaftet. Er hat einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Er ist verzweifelt und er geht nach Hause, es ist schon spät, macht sich bettfertig. Bevor er schlafen geht, holt er einen Revolver aus seinem Waffenschrank, legt ihn auf den Nachttisch und schreibt noch einen Zettel mit den Worten: Wer soll das bezahlen? Und so geht er schlafen. Am nächsten Morgen macht er auf und er fühlt sich immer noch eklig und dreckig und will zum Revolver fassen und sich die Kugel geben. Da liest er den Zettel: Wer soll das bezahlen? Und drunter steht eine Antwort: Ich. Und der Name des Eigentümers. Das fasst eigentlich gut zusammen, was Jesus für dich getan hat. Jesus hat aber noch viel mehr getan. Er hat nicht nur seinen Geldbeutel geöffnet, sondern er hat sein Leben gegeben und deine Schuld bezahlt, über die eigentlich das Todesurteil stand. So sagt die Bibel. Und wie kann jemand noch stärkere Liebe zu einem Menschen zeigen, als dass er sein Leben gibt für jemand anderen? Jesus stirbt stellvertretend für uns Menschen, obwohl er der Geschädigte ist. Er ist derjenige, gegen den wir gesündigt haben, dessen Werk wir kaputt gemacht haben. Er stirbt als den wir geschadet haben, aber auch als Richter und als Retter. Einfach aus Liebe. Und das ist die Liebe, die so tiefgehend ist und die Jesus hier ausstrahlt zu den Menschen. Die Sünderin, die da zu Jesus gekommen ist, hier in unserem Abschnitt, sie hat sich selber gesehen im Licht Jesu, aber auch seine Liebe erkannt, so wie Tim Keller es zusammenfasst. Sie hat auf der einen Seite gesehen, hey, ich habe ganz schön viel Dreck am Stecken. Aber auf der anderen Seite hat sie die Liebe Jesu gesehen, die noch viel größer ist, die noch viel schwerer ist als die Schuld, die sie begangen hat. Eine Liebe, die unfassbar ist. Eine Liebe, die alles gegeben hat. Der Pharisäer, der hat sich selber für gut gehalten und angenommen, dass er gut genug ist für Gott, dass er zu Gott passt. Aber so funktioniert es leider nicht. John MacArthur schreibt: Das Kennzeichen eines reifen Glaubenslebens ist nicht die Sündlosigkeit, die wird es erst im Himmel einmal geben, sondern ein zunehmendes Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit. Und deshalb meine ich, dass in der Schuld Potenzial liegt. Wenn wir im Licht Jesu erkennen, wie fehlerhaft wir sind, wie wir eigentlich sind, und gleichzeitig aber auch erkennen, wie sehr er uns liebt und dass er alles für uns gegeben hat und das alles bezahlt hat, da können wir nicht anders, als in der Liebe zu wachsen und ihm immer mehr zu lieben. So kommen wir schon zum letzten Punkt, das Potenzial der Schuld. Der Pharisäer, er antwortet Jesus auf diese Frage: Wer wird denn von diesen Schuldnern ihn am meisten lieben? Da sagt er: Simon, so heißt er, ich nehme an, der, dem er am meisten geschenkt hat. Die Antwort, sie ist doch logisch, oder? Wahrscheinlich hätten wir alle so antworten können. Aber ich frage mich, ist das nicht unfair? Haben nicht alle die gleichen Chancen, Jesus gleich zu lieben? Warum hat der eine, nur weil er mehr Schuld hat, mehr Liebe als der andere? Müssen nicht alle irgendwie das gleiche Maß an Liebe bekommen können? Da stellt sich dann vielleicht irgendwann noch die Frage: Muss ich jetzt am besten möglichst viel Sünde anhäufen, dass ich auch irgendwie in der Liebe wachsen kann? Ist das das Rezept, um mehr Liebe zu bekommen? Nein, auf keinen Fall, darum geht es nicht. Ja, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Und die Liebe, sie ist bei manch einem kleiner, bei anderen ist sie größer. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man von Menschen hört, die so richtig aus der Welt, richtig aus der Sünde heraus zu Jesus gekommen sind und verändert wurden. Ich denke da zum Beispiel an einen Nils Petersen, der ein Drogenhändler war und im Knast in Kolumbien saß und dort Jesus kennengelernt hat und verändert wurde. Und was er jetzt für eine Liebe ausstrahlt und Jesus lieb hat und die Menschen um sich herum, das ist unfassbar, was mit solchen Menschen passieren kann. Auch in der Gemeinde erlebt man es immer wieder, da kommen Menschen aus dem Nichts heraus zu Jesus und legen sofort los und haben Jesus lieb und geben alles für ihn. Da können wir, die wir christlich aufgewachsen sind und uns vielleicht schon im Kindesalter für Jesus entschieden haben, da können wir gar nicht so richtig mitreden. Die Liebe, sie wird nicht wie in der Fabrik irgendwie in Formen gepackt, sodass alle gleichen großes Anteil haben. Nein, der eine hat weniger bekommen, der andere mehr. Aber darum geht es nicht, dass wir möglichst eine große Liebe haben und ganz viel Liebe haben, sondern dass du das mit dem, was du hast, Jesus liebst. Wenn du ein bisschen Liebe hast, dann liebe Jesus mit dem bisschen, was du hast. Wenn du viel Liebe hast, dann lieb ihn viel. Deshalb vergleich dich nicht mit anderen und schau, boah, der liebt Jesus so sehr und da muss ich jetzt auch irgendwie alles dran setzen. Ja, es kann uns motivieren und uns helfen, aber darum geht es nicht, uns zu vergleichen, sondern uns von Jesus beschenken zu lassen, von ihm geliebt zu werden und diese Liebe weiterzugeben. Denn der Glaube an Jesus ist das Entscheidende. Das ist die Grundlage, worauf auch die Liebe wächst. Jesus sagt später zu dieser Frau, als Fazit von allem, sagt er zu der Frau nicht, ey, deine Liebe, sie hat mich gerettet, hat dich gerettet. Nein, hört mal, was er sagt. Er spricht jetzt zu der Frau in Vers 50, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Glauben tun wir, indem wir unser ganzes Leben Jesus anvertrauen, dem Jesus, der uns zuerst geliebt hat. Und wir antworten praktisch auf seine Liebe, vertrauen ihm unser Leben an und lernen dann, ihm zu lieben. Und dann kann man natürlich in der Liebe wachsen. Das ist vielleicht wie ein bisschen wie bei Verliebten. Weiß nicht, wie es euch so ergangen ist, die ihr verheiratet seid oder vielleicht in einer Partnerschaft lebt. Das ist ganz unterschiedlich zu beobachten. Die einen, die starten direkt auf Wolke 7, wenn sie den Partner kennengelernt haben und irgendwann kommen sie vielleicht doch auf den Boden der Tatsachen an. Andere wiederum, ja, am Beginn der Beziehung, da ist es noch irgendwie ein bisschen komisch und man fragt sich, habe ich den anderen wirklich lieb? Und dann aber merkt man, boah, ja, nach und nach, da wächst die Liebe und man wächst da hinein und man liebt den anderen immer mehr. Und ähnlich kann es uns auch mit Jesus ergehen. Wisst ihr noch, als ihr euch ganz frisch bekehrt habt? Bei manchen ist es ja ein einschneidendes Erlebnis. Bei mir war es so, am Anfang, als Jesus mich errettet hat und ich sein Kind geworden bin, da denkt man so, wow, krass, richtig schön und er hat mich verändert und man hat Freude und Liebe und man gibt alles für Jesus. Man liest täglich in der Bibel, ist motiviert und man studiert und man forscht und man geht los und verteilt Traktate vielleicht und tut das und jenes und man lässt keinen Gemeindeanlass aus, man dient den Nächsten. Aber dann irgendwie nach und nach, da merkt man, oh, ich stürze ab von Wolke 7, geht's runter auf Wolke 6, 5, 4 und man merkt irgendwie das Feuer, es ist nicht mehr so da, es ist irgendwie weniger geworden. Irgendwann glühen die Kohlen so vor sich her. Das kommt dir vielleicht bekannt vor. Aber woran liegt das? Ich denke, es hängt häufig mit dem zusammen, was MacArthur vorhin in dem Zitat gesagt hat und was auch Spurgeon aufgefallen ist. Uns ist das Bewusstsein der Sünde verloren gegangen. Wir haben uns an den heiligen und gerechten Stand gewöhnt und dass wir jetzt Kinder Gottes sind und von ihm geliebt sind, was stimmt und was eine tiefgehende Wahrheit ist, die wir, glaube ich, nie zu Ende lernen können. Aber gleichzeitig sind die Sünden, die wir doch am Alltag, den wir noch so begegnen, ja, es ist irgendwie eine Bagatelle geworden, irgendwie nichts Großartiges mehr. Wir nehmen es einfach hin. Jesus liebt uns ja. Er ist ja für uns gestorben. Passiert doch jeden Mal so eine Notlüge. Ja, genau. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben dafür gegeben, auch für die kleinste Sünde. Deshalb sollten wir vorsichtig sein, Sünden irgendwie einzustufen in schlimm und weniger schlimm. Egal welche Sünde, Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Es hat ihn sein Leben gekostet, weil er dich so sehr geliebt hat. Wenn wir das erkennen, dann werden wir immer wieder neu feststellen, dieser Jesus, der hat mich unfassbar lieb. Und dann werden wir in der Liebe wachsen. Da möchte ich noch einmal Tim Keller zitieren. Du bist sündiger, als du je geglaubt hast, aber auch geliebter, als du jemals zu hoffen wagtest. In dieser Liebe darfst du wachsen, sie immer mehr kennenlernen, sie immer mehr annehmen und dann auch diese Liebe zeigen. Das gelingt uns im Alltag vielleicht nicht immer ganz so gut. Da sind wir mit alltäglichen Dingen beschäftigt, da sind wir auf der Arbeit, müssen an Dinge denken und alles irgendwie unter Kontrolle halten. Aber das ist ähnlich wie beim Ehepaar. Da ist man vielleicht tagsüber auf Arbeit und hat Dinge zu tun und kann dann nicht immer an den Ehepartner denken. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend. Man bleibt ja nicht den ganzen Tag auf der Arbeit, hoffentlich. Dann kommt man nach Hause und dann wartet da die Familie, der Ehepartner, die Menschen, die man lieb hat. Und dann nimmt man sich auch mal Zeit für sie und spricht mit ihnen und hat Gemeinschaft mit ihnen. Genauso dürfen wir es auch mit Jesus machen. Irgendwann kommt dieser Moment, da dürfen wir intensiver Zeit mit ihm verbringen. Das Schöne an Jesus ist, er ist besser als unser Ehepartner, den wir haben oder haben könnten. Der ist den ganzen Tag bei uns, selbst auf der Arbeit. Da, wo die Ehefrau oder Ehemann nicht mit kann, da ist er dabei und er ist ansprechbar. Wir können immer zu ihm kommen, mit ihm reden und ihm alles mitteilen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, leider gelingt mir das nicht so oft. Irgendwie, da kommen immer wieder Gedanken dazwischen und wollen uns ablenken und sagen uns, ey, hast du eigentlich an das gedacht? Denk dran, das noch zu organisieren und zu machen und dem noch zu schreiben. Oder hast du schon mitbekommen, da der VfB hat den und den Spieler verpflichtet und was weiß ich, und bei den Olympischen Spielen, da hat der Gold gewonnen. Hast du schon mich mitbekommen? Ja, es gibt immer wieder Dinge, die uns davon abhalten möchten. Aber vielleicht, ja, gelingt es dir auch und können wir da gemeinsam lernen, im Alltag alles Jesus mitzuteilen, an ihn zu denken, an seine große Liebe, die uns begleitet. Wir können uns auch ein Vorbild an dieser Sünderin nehmen, die zu Jesus gekommen ist. Sie ist uns sein großes Vorbild im Liebe zeigen. Sie zeigt ihre Liebe zu Jesus in aller Demut. Sie tut hier in der Geschichte einen ganz geringen Dienst. Aber ist egal, sie zeigt ihre Liebe. Wenn du einen Dienst tust, egal wie groß er ist, darin kannst du deine Liebe zu Jesus zeigen. Ob ihn jetzt viele Menschen sehen oder nicht, ob du eine Predigt zu halten hast oder nur die Toiletten zu putzen hast, in allem können wir Jesus unsere Liebe zeigen und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich errettet hast, dass du mich in einen heiligen Stand versetzt hast und dass du mich so unfassbar liebst. Mit dieser Kleinigkeit, Herr, gebe ich dir etwas zurück. Diese Frau, sie gibt auch ihr Bestes und Kostbarstes. Sie gibt alles für Jesus. Sie hätte ein billiges Öl nehmen können, aber sie hat ihr Kostbarstes gegeben. Was gibst du, Jesus? Was ist dein Kostbarstes, das du ihm geben kannst aus Liebe? Und was auch interessant ist, diese Frau, sie tut ihren Liebesdienst fortlaufend. Jesus sagt über sie in Vers 45, sie aber, seitdem ich hereingekommen bin, hat sie nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Sie hat nicht abgelassen, sie hat nicht aufgehört, sie hat weitergemacht und hat sie nicht aufhalten lassen. Sie tut ihren Liebesdienst fortlaufend und hört nicht auf damit. Und gleichzeitig tut sie ihren Dienst auch mit Begeisterung. Das Küssen, das zeigt ihre Liebe zu Jesus und wie sehr sie, ja, wie unfassbar lieb sie ihn hat. Für uns heute ist das ein ungewohntes Bild, wenn wir so drüber nachdenken, aber vielleicht doch eindrucksvoll, das uns begleiten kann. Ich so über diese Geschichte nachdenke, über das, was wir gehört haben, diese Sünderin beobachten, den Pharisäer und natürlich Jesus in erster Linie, da stelle ich fest, ich bin derjenige, der da noch am meisten zu lernen hat. Wie schwer fällt es mir, Liebe zu zeigen und Liebe zu leben? Deshalb lasst uns gemeinsam in der Liebe wachsen. Paulus, er schreibt, lasst uns gegenseitig ermutigen in der Liebe. In einer lieblosen Welt, wo die Menschen immer, ja, immer schwerer beladen sind und immer trauriger werden, da braucht es Menschen, die von der Liebe angetrieben sind, die diese Liebe von Jesus ausstrahlen. Und deshalb lasst uns gemeinsam in der Liebe wachsen, indem wir Schuld sehen und sie zu Jesus bringen und erkennen, wie sehr er uns geliebt hat. Wir feiern gleich gemeinsam das Abendmahl. Und es ist eine super Gelegenheit, Jesus, deine Liebe und deinen Dank auszudrücken. Das hat Jesus uns hinterlassen, dass wir daran denken können und dass wir da Gemeinschaft mit ihm haben können. Indem du das Abendmahl einnimmst, bekennst du und verkündigst du öffentlich, dass Jesus dein Retter ist. Dass er dich über alles geliebt hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat und dass du ihn auch lieben möchtest. Wenn wir in einer Beziehung mit Jesus leben, dann fühlt sich das Liebe zeigen, das aktiv Liebe zeigen, manchmal ein bisschen einseitig an. Es fühlt sich manchmal so an, dass wir der Gemeinde dienen, dass wir beten müssen, dass wir lesen müssen. Ja, Jesus, er redet durch sein Wort zu uns und zeigt uns seine Liebe dadurch. Und er hilft uns auch zu beten. Aber in manchen Glaubensphasen, da kann es träge werden und da geht es uns manchmal nicht so gut darin und es fühlt sich so einseitig an. Aber an dieser Stelle kann uns das Abendmahl eine riesengroße Stütze sein. Denn beim Abendmahl, da darfst du einfach empfangen, einfach annehmen und einfach genießen. Das Abendmahl, es erinnert dich daran, dass Jesus alles für dich gegeben hat, dass er sein Blut für dich vergossen hat, einfach aus Liebe und dass du aus Glauben heraus gerettet wirst, so wie die Sünderin hier bei Jesus. An diejenigen, die online dabei sind. Wir bedanken uns, dass du dabei warst und dass du bis hierhin zugehört hast. Der Livestream, der wird jetzt gleich beendet werden und dann singen wir ein Lied gemeinsam. Doch wir möchten dich ermutigen, dass auch du deine Liebe zu Jesus zum Ausdruck bringst. Vielleicht hast du heute nicht die Gelegenheit, da hier am Abendmahl teilzunehmen und ja die Gemeinschaft hier mit uns und mit der Gemeinschaft mit Jesus zu genießen. Doch möchten dich einladen, such dir doch eine Gemeinde und schließ dich einer Gemeinde an, wo du gemeinsam mit anderen Gläubigen, mit deinen Brüdern und Schwestern das Abendmahl feiern kannst. Vielleicht findest du da auch auf unserer Homepage ein paar Hinweise oder eine Gemeinde in deiner Nähe, der du dich anschließen kannst. Falls du nicht die Möglichkeit hast, in die Gemeinde zu gehen, weil du krank bist oder verhindert bist, darfst du auch gerne unsere Ältesten kontaktieren, gerne auch über die Homepage oder andere Kontaktmöglichkeiten. Und wir besuchen dich zu Hause und feiern dort mit dir gemeinsam das Abendmahl, sodass du auch dort ja diese Liebe Jesu irgendwie nochmal empfangen darfst und deine Liebe zu Jesus zeigen darfst.